Es ist der 26. Februar 2019. Ein milder Winterabend in Berlin. An diesem Abend werden in einer alten Industriehalle in Ost-Berlin die neuen Michelin-Sterne verkündet. Es ist eine Gala-Veranstaltung. Promis, PolitikerInnen, Vorstandsvorsitzende, sie alle nehmen aufgebrezelt teil, wenn die besten Köchinnen und Köche des Landes ausgezeichnet werden. Der Champagner fließt und auch kulinarisch wird aufgefahren. Auf dem Menü stehen Gerichte wie Gänseleberterrine mit Périgord-Trüffel, Kabeljau mit Muscheln an Beurre Blanc oder Rinderbacke mit Sellerie und Pilzen. Und dann geht es an die Verleihung.
Wenn welche Emotionen die Köche diesen Preis entgegennehmen, dann kann man daraus ableiten, was er ihnen bedeutet. Ist, glaube ich, vergleichbar mit dem Oscar in der Filmindustrie. Eine unabhängige Meinung ist immer die beste, um aufzuzeigen.
Nach der Verleihung gibt es eine wilde Party. Was an diesem Abend niemand ahnt, einer von den heute prämierten Köchen ist ein Betrüger.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Florian Reetzer, Lilly Temme und der besten Gästin aller Zeiten.
Zora Klipp. Für die 34-jährige Wahlhamburgerin wurde der Begriff Tausendsasser wahrscheinlich erfunden. Bekannt geworden ist sie durch ihr eigenes Kochformat im Klimansland. Mittlerweile hat sie zwei eigene Läden in Hamburg, ist Jurorin und Moderatorin bei der ZDF-Küchenschlacht, hat ein eigenes Kochformat im NDR, einen wöchentlichen Podcast und bereits 4 Kochbücher geschrieben. Außerdem ist sie einfach sehr, sehr nett. Zora, wie schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Wie schön, ich freue mich auch. Ich bin ganz gespannt heute, Leute.
Zora, aus Sicht einer Köchin,
ja.
Was hat es mit diesen Michelin-Sternen auf sich?
Du hast es eingangs schon ganz gut gesagt. Es ist, glaube ich, eine der größten Errungenschaften und ich glaube Bestätigung, die man als Kochköchin bekommen kann. Es gleicht dem Oscar in der Branche und es ist einfach die, ja, das, was alle oder was viele anstreben. Und es ist extrem hart, dahin zu kommen.
Du hast ja selber auch schon in gehobener Gastronomie gearbeitet und sogar an Kochwettbewerben teilgenommen. Man könnte meinen, dass du auch mal auf den Gastro-Olymp steigen wolltest.
Ich hatte es vor, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe damals, glaube ich, einfach Pech gehabt mit dem Betrieb, in dem ich als erstes gearbeitet habe nach meiner Ausbildung. Ich habe in meiner Ausbildung richtig Gas gegeben und war so eine kleine Überfliegerin und so eine kleine Streberin. Das kam natürlich im Betrieb auch nicht so gut an bei den anderen Azubis.
Wirklich?
Ja, die waren natürlich alle... Da wurden schon die Ellbogen rausgefahren teilweise. Ja, genau. Ich wurde dann halt auch freigestellt, damit ich mich für die Wettbewerbe vorbereiten kann und so. Das war natürlich alles so semi-geil für die anderen. Und dann habe ich danach gedacht, geil, jetzt geht's hoch hinaus. Und ich wollte wortwörtlich nach den Sternen greifen und war dann auch in einem Sternenrestaurant. Aber das war einfach ein richtiger Scheißbetrieb. Und das war einfach ein richtiger Scheißchef. Und ich sag natürlich nicht, wer es war, aber das war einfach, glaube ich, Pech. Weil ich glaube, hätte ich damals jemanden gehabt, der gedacht hat, geil, das ist eine junge Frau, die Bock hat, ich fördere die jetzt, ich zeig dir alles, was ich kann, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Und der hat sich einfach gedacht, die kann eh nichts. Ich war die erste Frau, die da angefangen hat zu arbeiten und habe halt dann einfach richtig ins Klo gegriffen und wurde von vorne bis hinten eigentlich ausgebeutet. Ich hatte nicht mal einen Arbeitsvertrag. Es gab nur einen Handschlag einfach.
Die 80er.
Ja, und dann habe ich morgens um 7 angefangen, damit ich meinen Mise en Place fertig kriege. Und ich glaube, ich war um nach Mitternacht auf jeden Fall immer zu Hause.
The German in me fragt sich gerade beim Thema kein Arbeitsvertrag. Wie warst du denn dann versichert? Weil es passieren ja Dinge in Küchen.
Richtig, aber der mündliche Arbeitsvertrag ist tatsächlich eine Handhabung. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber damals konnte man das machen. Und ich habe trotzdem auch monatlich mein Geld bekommen. Ich habe dann einfach mein Personalstammdatenblatt da ausgefüllt und habe natürlich einen Pferdeapfel monatlich überwiesen bekommen. Genau. Und dann habe ich bei der Putzfrau morgens dann wieder gekündigt, weil ich mich nicht mal getraut habe, dem Küchenchef das zu sagen, weil ich so Angst vor dem hatte.
Vielleicht kann man am Ende der Geschichte oder der Folge heute ja auch sagen, dass es vielleicht ganz gut ist, dass du den Weg nicht eingeschlagen hast.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Leute. Nochmal ganz kurz ein Add-on. Ich weiß ja, dass die Branche richtig dirty auch sein kann und dass da richtig viel Schmur auch gemacht wird, ne? Also sowohl was die Lebensmittel angeht, was die Nachhaltigkeit angeht, was die Personalnachhaltigkeit angeht oder was die Personalführung auch angeht und so. Es ist schon auch eine eklige Branche.
Ja, das ist auch ein guter Start in die Geschichte. Wir versuchen jetzt erstmal zu verstehen, was hier überhaupt passiert ist.
In wenigen Minuten hat Lars Vollbrecht seinen großen Auftritt. Für den 39-jährigen Koch geht an diesem Februarabend 2019 ein Traum in Erfüllung. Der Michelin-Stern ist für ihn, wie für viele andere auch, ein absoluter Meilenstein und die Belohnung für jahrelange harte Arbeit. Er trägt bereits die Kochjacke, die alle an diesem Abend ausgezeichneten Köchinnen bekommen, und wartet. Dann werden sie aufgerufen, alle nacheinander, die Stars der Kochszene, die an diesem Abend einen Michelin-Stern erhalten sollen. Und endlich ist auch er dran.
Lars, Wohlrecht.
Die alte Vogtei in Köln.
Lars kommt auf die Bühne, schüttelt Hände, stellt sich neben seine Kolleginnen. Fotos werden gemacht, Champagnerflaschen geöffnet, bis tief in die Nacht gefeiert. Lars' Karriere als Koch startet vergleichsweise spät. Erst mit 33 Jahren entscheidet er, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und beginnt eine Kochausbildung. Und er backt keine kleinen Brötchen, nee, er lernt bei den ganz Großen. Bei Maximilian Lorenz in Köln, Sternekoch, bei Jan Hartwig im Bayerischen Hof in München, ebenfalls vom Guide Michelin ausgezeichnet. Und wer Jan Hartwig nicht kennt, er betreibt mittlerweile sein eigenes Restaurant in München und ist einer der wenigen Köche in Deutschland, der 3 Michelin-Sterne hat. Also der ist wirklich ein herausragender Koch. Aber auch Lars macht flott Karriere. Schnell wird er Sous-Chef bei weiteren Top-Adressen in Deutschland. 2016 landet er sogar im Finale des Wettbewerbs Koch des Jahres. Man kann sagen, der Mann ist talentiert. Und vor allem ist er fleißig. Aber all das reicht ihm noch nicht. In einem Interview sagt er 2016, dass sein persönlicher Kochhimmel zufriedene Gäste im eigenen Restaurant wären. Und diesen Traum erfüllt er sich 2017, also nur 5 Jahre, nachdem er seine Ausbildung angefangen hat. Dass mit Beginn des Traums auch ein Albtraum beginnt, ahnt zu der Zeit noch niemand. In Köngen, einem ausgesprochen kulinarischen Örtchen am Neckar, pachtet er zusammen mit seiner Frau die alte Vogtei. Gleich mehrere Restaurants haben in dieser Gegend schon hochkarätige Auszeichnungen erhalten. Mitten im Zentrum steht Lars Traum, das älteste Haus Köngens, erbaut 1458. Der außergewöhnliche Fachwerkbau ist bei der Übernahme von Lars bereits ein Restaurant, ein italienisches, um genau zu sein. Er muss also nicht mehr allzu viel hier ändern. Lediglich die Küchenphilosophie ist eine andere. Denn Küchenchef Lars Vollbrecht und sein Team wollen nun ein ambitioniertes gastronomisches Konzept in Köngens ältestem Gebäude umsetzen, das auf 2 Stockwerken nur 28 Sitzplätze hat. Auf der Speisekarte stehen Gerichte wie Gänsestopfleber mit Räucheraal, Granny Smith, Sellerie und Miso oder Lamm mit Punta... Flo, wieso lachst du so?
Weil ich jetzt sogar gegenüber sitze und das Gesicht sich schon verzieht bei diesen ganzen Speisen. Aber können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen.
Gänsestopfleber war auch in 2017 schon scheiße.
Vor allem, das ist so, auf mich wirkt das so, oh, ich möchte Sterneküche machen. Und dann holst du einfach so das Buch der teuren Lebensmittel raus.
Ja, und halt dann so, also der hat das Rad jetzt mit den Gerichten nicht neu erfunden.
Man muss dazu sagen, ich habe jetzt auch nur die Zutaten vorgelesen, ne? Wie das ja so hip ist.
Ja, ja, ja.
Schreibt man in die Karten einfach nur das drauf, was drin ist. Wie der das jetzt letzten Endes präsentiert hat, kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Aber
Deep Fried höchstwahrscheinlich.
Gut, vielleicht kann ich euch ja ein bisschen mehr für das zweite Gericht begeistern. Also es gab Lamm mit Puntarelle, einer Art Chicorée, Heumilch, Pinienkernen und Vaduvan, einer indischen Gewürzmischung. Und euch haut das jetzt vielleicht nicht vom Hocker, aber damals geht das Konzept auf. Die Plätze sind Wochen im Voraus ausgebucht. In Köngen ist jetzt einiges los. Und ihr müsst euch das so vorstellen, in Köngen, da leben ungefähr 10.000 Menschen, also nicht wirklich viele. Und so ein neues, ambitioniertes Restaurant sorgt da natürlich für Aufsehen. Wenn das Ganze dann auch noch so gut läuft wie in der alten Vogtei, ist man als Gastronom natürlich schnell über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und alle sind ganz stolz. Man kann sagen, es läuft. Der Familienvater, der in seiner Freizeit gerne reist, ins Fußballstadion geht und eine Handballmannschaft trainiert, hat es geschafft. Als er dann, 1,5 Jahre später, auch noch einen Michelin-Stern verliehen bekommt, scheint alles perfekt. Mit Herzblut setzen die engagierten Gastgeber und ihr Team in dem reizenden Fachwerkhaus von 1485 ein frisches, junges Konzept um, schreibt der Guide Michelin über das Restaurant. Das Problem ist nur, in der Küche des Restaurants, für das es den Stern gibt, wird schon lange nicht mehr gekocht. Und auch sonst hat sich der 39-Jährige einiges zu Schulden kommen lassen.
Also, Lars hat innerhalb von 5 Jahren seine Ausbildung angefangen, abgeschlossen, sein eigenes Restaurant eröffnet und einen Michelin-Stern dafür bekommen.
Vor allen Dingen, was hat er vorher gemacht, damit er so viel Kohle hat, um sich selbstständig machen zu können?
Exakt, das war nämlich genau meine Frage jetzt auch an dich, weil das war mein erster Gedanke, einfach ein Restaurant aufmachen, das kostet doch schweineviel Geld. Und wenn du nicht irgendjemand im Hintergrund hast, der dich supportet.
Oder wenn du halt nicht gute Bücher hast und quasi ein Vermögen vorweisen kannst, kriegst du halt auch einfach keinen Kredit.
Ja.
Mhm. Was sagt ihr ansonsten noch so zu dieser steilen Karriere? Also vor allen Dingen du jetzt innerhalb von 5 Jahren.
Also ich glaube schon, dass wenn du über 30 dich für einen neuen Beruf entscheidest, deine Ausbildung machst und dich dann selbstständig machst, dass du natürlich aufgrund der Tatsache, dass du schon über 30 bist, was ja auch immer noch jung ist, aber man ist halt trotzdem nicht mehr Anfang 20, dann hast du schon so ein solideres Grundwissen an Leben, sage ich jetzt mal. Man hat dann vielleicht schon mal eine Steuererklärung gemacht, man hat dann vielleicht schon mal eine Versicherung abgeschlossen und so. Es fällt einem dann schon leichter, aber du hast trotzdem nicht diese Berufserfahrung in der Küche selber, die du brauchst, um zu wissen, wie eine Küche funktioniert. Du hast dann quasi ja nur dieses eine, nur deine Ausbildung hinter dir. Und es ist, also es kann funktionieren. Es gibt natürlich diese Überflieger, diese mega krassen Talente, die irgendwie nicht wussten, dass ihr Talent im Kochen verborgen liegt. Aber es ist extrem mutig.
Für mich klingt es auch so ein bisschen nach Klüngel. Also, dass er irgendwie dann bei denen, wo er gelernt hat oder er kannte vielleicht schon jemanden mal vorher und dann hat man sich dann noch besser verstanden und dann kennt der den, ich gender hier bewusst nicht, und wo dann irgendwie irgend so ein Lokalunternehmer, weißt du, die Kreissparkasse Köngern irgendwie sagt, das ist doch der hier vom Jan, der kriegt nochmal irgendwie 200.000.
Ja,
klassischer
Köngener Dialekt, schön in Baden-Württemberg, schön rheinländisch mit reinbringen.
Ja, aber das, also so, danach klingt das für mich, weil ich kann mir irgendwie auch gerade nicht so richtig vorstellen, dass er einfach so aus dem Stand einfach innerhalb von 5 Jahren das
aber,
alles
Aber Julia Komp zum Beispiel ist ja auch jüngste Sterneköchin Deutschlands mal gewesen und die hat, glaube ich, auch mit 27 oder so ihr eigenes Restaurant und ihren eigenen Stern gehabt. Also,
die kommt aus der gleichen Gegend wie ich, aus dem Bergischen Land, um Köln herum.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie war, ich glaube 27. Und die hat auch eine richtig steile Karriere hingelegt. Also wenn du einfach richtig Bock hast und ein richtig harter Hund bist, dann...
Voll.
Okay, also ihr seid schon ein bisschen misstrauisch.
Ja.
Ich habe euch mal ein Foto von diesem Überflieger mitgebracht. Dann könnt ihr euch vielleicht mal ein Bild davon machen, ne, von wem ich hier die ganze Zeit spreche. Ihr könnt ja einfach mal sagen, was ihr so seht. Das ist er bei der Verleihung.
Ja, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Ich habe da noch nie was von gehört.
Das freut mich, ehrlich gesagt.
Ja.
Er sieht aus wie ein richtig klassischer Gastronom, aber ich finde, er sieht aus wie Ende 30. Auch ein Merkmal für Gastronomen, die viel zu hart arbeiten und sich ungesund ernähren. Leichtes Übergewicht, steile Kante, also ganz glatt rasierte Seiten, kein Bart, verheiratet, man sieht einen Ehering.
Ja, ansonsten...
dicke Augen.
Dicke, ja, ganz schöne Ringe. Also da kann man nur hoffen, dass er irgendwie durchgearbeitet hat die Wochen davor. Ja, ansonsten...
Und dicker Hals.
Ja, das ist so ein Fleischgesicht. Also das ist für mich so ein Mann, der viel und gerne Fleisch isst.
Ja.
Mhm. Gut, hat die Speisekarte ja auch verbinden lassen.
Ja.
Mhm. Dann schauen wir mal, ob diese, Spuren der Arbeit im Gesicht
sich auch bewahrheiten.
Wir reden jetzt ja schon die ganze Zeit über die Vergabe von Michelin-Sternen. Aber was ist der Guide Michelin eigentlich und wie bekommt man einen Stern?
Der Guide Michelin ist ein Hotel- und Gastronomieführer, der in 41 Ländern herausgegeben wird. Das Sternpiktogramm kennzeichnet die Restaurants mit der exzellentesten Küche. Wer einen Stern erhält, zählt zu den besten Restaurants und die Sterneköche gelten als Stars ihrer Zunft. Jedes sternewürdige Restaurant wird mehrmals von unterschiedlichen Testern heimgesucht. Sie erscheinen unangemeldet und anonym, verhalten sich wie normale Gäste, zahlen selbstverständlich die normalen Preise. Nach dem Essen wird dann ein mehrseitiger Bericht angefertigt, in dem jedes einzelne Gericht genau vom Inspektor analysiert und nach bestimmten Kriterien bewertet wird. Die Voraussetzungen für den Job als Michelin-Inspektor sind eine Ausbildung als Koch, Restaurant- oder Hotelfachmann bzw. Frau und einige Jahre Berufserfahrung in der internationalen Spitzengastronomie oder Hotellerie. Für den Guide Michelin Deutschland 2019 waren insgesamt 19 Inspektoren aus 5 Ländern unterwegs.
So, wir wissen jetzt, wie Lars aussieht. Wir wissen, wie die Vergabe von Michelin-Sternen funktioniert. Wir wissen, dass Lars Restaurant Alte Vogtei einen Stern bekommen hat, obwohl in der Küche schon lange nicht mehr gekocht wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das überhaupt sein kann.
Als Lars 2017 die alte Vogtei übernimmt, scheint eigentlich alles perfekt. Er vereinbart mit dem Vorpächter, das Inventar für 88.000 Euro zu übernehmen und schon kann es losgehen. Es gibt nur ein Problem. Die 88.000 Euro, die kann er gar nicht zahlen. Und auch sonst gerät Lars zu der Zeit in unangenehme Situationen. Nach ihrer Ankunft in Köngen wollen er und seine Frau beispielsweise bei einem bekannten Restaurant in der Nähe essen gehen. Die dortige Gastronomin erinnert sich.
Haben Sie bei uns vorgestellt als neue Pächter von der Vogtei, als neue Kollegen und Sie möchten sich vorstellen.
Doch nach dem Essen und beim Bezahlen der Rechnung gibt es ein Problem. Die Zahlung funktioniert nicht. So langsam werden einige Menschen misstrauisch. Der Gastronom, der die alte Vogtei vorher betrieb, also der mit den 88.000 Euro, stellt einen Strafantrag wegen Betrugs gegen Lars. Der beteuert, dass er sein Elternhaus verkaufen will und mit dem Erlös die 88.000 Euro bezahlen wolle. Doch auf dem Haus der Eltern liegt eine Pfändung.
Und nochmal ein ganz kurzer Einwand. Er muss ja nicht nur die 88.000 aufbringen. Dafür hast du ja erstmal nur...
Dafür darfst du rein.
Das ist ja das Ding in der Gastronomie. Die Abstandssummen, damit kannst du ja den Arsch abwischen. Du musst ja dann auch noch so viel Kohle haben, um das ganze Ding zum Laufen zu bringen.
Das ist eigentlich wie in Wohnungen. Das ist so Ablöse. Du musst das erstmal zahlen.
Und du bezahlst, wenn du hier in Hamburg eine Wohnung willst, dann musst du einen Schrank übernehmen, eine alte Jalousie und einen dreckigen Kühlschrank. 2000 Euro bitte. Bezahlst du natürlich und dann darfst du rein.
Ja.
Und das Ganze ist halt in groß gedacht in der Gastronomie mit 88.000 eine Standardsumme. Ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Heutzutage bezahlst du noch mehr. Aber dann brauchst du ja die erste Ware, die ersten Gehälter, die Kassensystem und GEMA und Lizenzen und hast du nicht gesehen. Mhm. Teller.
Ja, wir gucken mal, wie er das so gehandhabt hat. Die Staatsanwaltschaft fängt an zu ermitteln.
Und das war jetzt alles noch, bevor er den Stern bekommen hat.
Mhm. Das war ein holpriger Start, könnte man sagen.
Ich wollte gerade sagen, also ja. Wenn er den Laden nicht mal bezahlt hat, dann bin ich gespannt, wie die Tester da was testen konnten, aber gut.
Es folgt ein O-Ton der Staatsanwaltschaft.
Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden Betreiber einer Gaststätte in Köngen Anklage wegen Betruges erhoben. Den Angeschuldigten wird vorgeworfen, im Jahr 2017 für den Betrieb der Gaststätte Waren erworben zu haben, obwohl sie von Anfang an vorhatten, diese nicht zu bezahlen.
Weitere Menschen schalten sich ein. Einem Weingut soll Lars 1.350 Euro schulden. Die Besitzer erwirken einen Vollstreckungsbescheid gegen ihn. Auch andere Lieferanten warten noch auf ihr Geld. Es gibt nur ein Problem. Lars ist nicht auffindbar. Er wird zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.
Warte mal, nochmal. Das ist alles, bevor das Restaurant jemals aufgemacht hatte?
Nee, das ist alles, nachdem das Restaurant dann aufgemacht hat.
Okay.
Weil bis mal Ermittlungen angefangen haben und so, das dauert ja immer ein bisschen.
Der Besitzer, der vorherige Besitzer, hat den dann ja da reingelassen. Der kriegt ja nicht einfach so den Schlüssel.
Nee, also Lars hat das gepachtet, dieser vorherige Pächter, das war ja nicht der Eigentümer. Der hat auf die 88.000 Euro gewartet. Die Pächterin hat ihn natürlich reingelassen. Ne? Also der hat schon den Betrieb angefangen zu starten.
Ja, okay. Das ist ein gängiges Prozedere.
Ja, und dann, man kennt das ja, man kann ja auch Rechnungsbegleichungen ein bisschen in die Länge.
Ja, ne? Das ist, kennt man ja.
Bei Klarna erst in 30 Tagen und so. Kennt man ja. Ja. Also er wird zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.
Das Ermittlungsverfahren nimmt Fahrt auf. Der Grund, zahlreiche Rechnungen sind noch unbeglichen. Fast 80 Gläubiger sollen noch auf ihr Geld warten.
Alter Schwede.
Ey, wie kann man schlafen?
Das habe ich mich tatsächlich bei der Recherche und beim Schreiben auch die ganze Zeit gefragt. Ich weiß nicht, wie man...
Der Druck ist ja so groß und ich finde halt auch dieses Maß an Verantwortung, was damit einhergeht, weil er muss ja schon Angestellte auch gehabt haben. Und das ist für mich... als Gastronomin mit knapp 30 Angestellten, wirklich das Allerschlimmste, weil wir hatten auch schon harte Monatswechsel. Dann ist irgendwie Ferienzeit oder keine Ahnung, der Papst hat mal wieder in den Wind geschissen und die Gäste kommen nicht, man weiß es nicht. Und dann hast du einfach keine Gäste und am Ende des Monats zu wenig Geld. Und die Tatsache, dass dann, das ist ja wie so ein Dominoeffekt, ne, dass dann meine Mitarbeitenden, die ich sehr, sehr schätze, weil sie einfach für mich arbeiten, ihre Miete nicht zahlen können, weil ich deren Gehälter nicht zahlen kann, das kann ich ja gar nicht ertragen. Mhm. Also der Druck, der ist ja so groß, die schlaflosen Nächte, also how? Mhm.
Ich kann mir nur vorstellen, dass bei so, also es geht für mich in eine Richtung Hochstaplergeschichte. Mal schauen, ob wir da am Ende rauskommen, aber ich glaube bei allen Hochstapler-Geschichten, die ich bis jetzt immer so gehört habe, habe ich mir am Ende so gedacht, da muss irgendein Gen ausgeschaltet
ist
sein,
so, ne?
Dass das mit dir nichts
eine
macht. Dass,
Partei
das, dass du einfach dir so denkst, ja okay, weitermachen, einfach weiter.
Irgendeine Synapse ist ausgeschaltet da oben.
Dass anders kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass wenn einem das Stress machen würde, dass man 80 unbezahlte Rechnungen da liegen hätte, dann würdest du ja sofort zusammenbrechen.
Ich merke schon, es geht auch sehr hart ins Gericht mit dem lieben Lars. Vielleicht ändert ihr eure Meinung noch im Laufe des Falls, vielleicht aber auch nicht.
Das alles spielt sich parallel zu der ganzen Michelin-Stern-Geschichte ab, ne? Also wir sprechen hier über einen Zeitraum von 1,5 Jahren mit Start in Köngen und der alten Vogtei 2017 bis zum Frühjahr 2019, als der Stern vergeben wird. Und die Ereignisse, die reißen nicht ab. Jetzt erheben auch ehemalige Mitarbeitende Vorwürfe gegen Lars, da sie auf mehrere Lohnzahlungen warten. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Lars aber schon gar nicht mehr in Deutschland.
Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. Bitte fragen Sie bei der Auskunft nach.
Während also viele Menschen auf ihr Geld warten, läuft der Betrieb in der alten Vogtei zunächst noch ganz normal weiter. Die Betonung liegt auf zunächst.
Zora hat so richtig Secondhand-Anxiety.
Oh Gott, ja wirklich, Alter. Ich bin richtig gestresst. Ich krieg ja auch gleich Hitzeflecken. Weil alleine, wenn man das selber durchlebt hat, ne, das stresst mich so sehr, ja. Alleine das zu hören. Oh Gott.
Sorry, es geht noch ein bisschen. Ich hoffe, du gehst noch ein bisschen durch.
Trink erstmal einen Schluck. Gib dir Gott sei Dank Alkohol hier.
Damit kommen wir zum nächsten Werbepartner.
Ja, gestern. Ich meine, Zora, du hast jetzt schon ein bisschen von dir und deiner Situation mit Mitarbeitenden so gesprochen. Du hast ja selber zwei Läden, ne? Eröffnet und immer noch besitzt du sie. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war, als du sie eröffnet hast? Also auch was für eine Art Druck man da ausgesetzt ist.
Mhm. Ja, also der erste Laden, da haben wir natürlich auch einen Kredit aufgenommen und den zahlen wir auch immer noch ab. Also ich bin auch irre hoch verschuldet, wenn man so will. Aber das blendet man dann schon irgendwann aus, wenn man natürlich einen Businessplan geschrieben hat und der dann am Ende auch einigermaßen zumindest funktioniert. Und man natürlich dann auch sieht irgendwie, ey, die Gäste kommen. Und das war für mich eins der schönsten Gefühle, weil ich habe natürlich wie so viele den Traum von einem eigenen Café sehr, sehr lange gehabt. Und wenn dann wirklich ein Gast kommt und ein selbstgebackenes Stück Kuchen von dir kauft und du dann irgendwie so um die Ecke lunzt und dabei zuguckst, wie dieser Gast es einfach nur genießt, das ist so ein bezauberndes Gefühl, das kann man gar nicht richtig beschreiben irgendwie, was das für ein schönes Gefühl ist, dass Leute zu dir kommen, dein Essen genießen. Und ich meine, unsere Weidenkantine, die wir haben, die ist halt wie so ein kleines Wohnzimmer eigentlich schon fast und man ist auch so beim Kochen mit dabei und so und es ist irgendwie einfach so schön und so gemütlich. Und ich glaube, das ist ja für alle Köche, Köchinnen mit das Schönste, für andere zu kochen, um ihnen ein schönes Erlebnis zu bereiten. So.
Das war ja auch das, was Lars gesagt hat. Seinen Kochhimmel stellt er sich ja auch so vor.
Genau.
Zufriedene Gäste bei sich im eigenen Laden. Ich finde, viele Leute romantisieren aber auch die Vorstellung von so einem eigenen Laden.
Sowas von.
Also ich würde sagen, halb Berlin würde auf die Frage, was ist dein Plan B, antworten, ja, mein eigener Laden, das soll dann ein Wohnzimmer für alles so halt.
Ja, also ich kann schon mal so Tipp Nummer 1, wenn mich Leute fragen, was ich denen mit auf den Weg geben würde, wenn sie sich selbstständig machen wollen. Du brauchst auf jeden Fall so viel Privaterspartes, was auch nicht in den Laden mit einfließt, dass du ungefähr 2 Jahre leben kannst, ohne dass du dir selber ein Gehalt auszahlst.
Mhm. Das notiere ich mir. Ich gehöre auch zu den Leuten. Okay, gut.
Also am besten bist du loaded. Das ist tatsächlich, oder sehr kreditwürdig zumindest. Und man bindet sich halt einfach sehr lange. Solche Mietverträge in der Gastronomie, also wir haben jetzt fürs Restaurant einen Mietvertrag einfach für 10 Jahre unterschrieben.
Und du bindest dich ja auch, also du bindest das Restaurant. Ich meine, wenn es gut läuft, kannst du dann irgendwann Leute hinstellen. Aber du bindest auch dich ja dann für eine Zeit.
Ja.
Im Zweifelsfall musst du 10 Jahre dann hier in dieser Stadt, in diesem Laden am Herd stehen.
Und wenn sonntags Mitarbeiter ausfallen, wirst du angerufen. And you're the man, you're the guy, you're the woman, die dann dahin muss oder sich zumindest drum kümmern muss. Egal um welche Uhrzeit und egal welcher Wochentag.
Ja.
Und ich glaube, das unterschätzen auch viele.
Ist auf jeden Fall ein ziemlich hartes Business und ein harter Job.
Ja.
Lars Vollbrecht hatte ja offensichtlich einige finanzielle Probleme. Wie schätzt ihr den Stand der Dinge mit allem, was ihr jetzt wisst, ein? Was glaubt ihr, wie es weitergehen könnte?
Naja, also früher oder später wird es aufgeflogen sein. Ich meine, wenn du so viele Gläubiger hast, irgendwann kriegst du ja auch keine neuen Lieferanten mehr ran. Beziehungsweise wir haben ja auch so eine Stammlieferschaft, sage ich jetzt mal, Stammlieferanten. Und wenn wir die Rechnungen nicht bezahlen, dann machen die halt so, ey, wir arbeiten jetzt schon 4 Jahre zusammen, das passiert, geht mal unter. Oder ne, manche Handwerker, mit denen wir auch schon öfter jetzt zusammengearbeitet haben, die wissen dann auch irgendwie, wir hatten eine lange Baustelle, einen Rechtsstreit, so, ey, wir teilen das irgendwie auf 3 Jahre, auf 3 Monate oder so auf. Aber wenn wir jetzt unsere Rechnungen nicht bezahlen würden, dann würden die halt irgendwann nicht mehr liefern. Und dann hat er sich wahrscheinlich immer neue Lieferanten gesucht. Das heißt, die Payroll wurde ja am Ende immer größer und der Druck immer größer und die Rechnungen, die er offen hat, immer mehr. Irgendwann muss ihm doch die Decke eingebrochen sein, über dem Schädel, oder nicht?
Denn die Frage ist dann, wann diese Michelin-Verkoster da waren.
Ja.
Also in welchen Zeiten? Ja. Weil die kommen ja auch öfters. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie mal so einen Abend vorbeischneiden.
Vor allen
und
Dingen,
dann
dass sie dann bei so einer Neueröffnung schon so schnell dann da waren. Ja gut, vielleicht hat er vom Timing her einfach Glück gehabt.
Mhm. Und vielleicht durch die Verbindung irgendwie, vielleicht auch irgendwie, ja, war das schon.
Aber weißt du, worauf ich am meisten gespannt bin?
Ja.
Wie er an das Essen gekommen ist, was die Michelin-Testerinnen verköstigt haben, wenn er nicht gekocht hat, was sie ja gesagt hat.
Genau, das mal, also die müssen ja innerhalb von ein paar Wochen eigentlich gekommen sein und dann, dass es dann irgendwie
nach
runtergegangen
ist. Oder er hat halt irgendwie so High-Quality-Convenience-Produkte bestellt oder irgendwie eine Ghost-Kitchen oder sowas gehabt. Stellt euch das mal vor.
Das wäre ein heftiger Turn. Ich kann schon mal sagen, das war es nicht.
Aber ich bin gespannt, ich bin vor allem gespannt, wie lange das ging und vor allem, das ist ja auch in der Spitzengastronomie ja dann auch so, du arbeitest in einem total engen Fenster, ja. Gewinnfenster, ne?
Aber zum Zeitpunkt der Verleihung war die Küche kalt.
Mhm. Tot, kann man sogar sagen.
Oh.
Also
spann uns nicht auf die Folter, Lilly.
Kalt im Sinne von, ja, also da war schon lange ja nichts mehr los.
Während also viele Menschen auf ihr Geld warten, läuft der Betrieb in der alten Vogtei zunächst noch ganz normal weiter. Die Betonung liegt auf zunächst. Unter die Gäste mischen sich zur damaligen Zeit auch einige Michelin-Inspektoren. Zuletzt geschieht das im Frühjahr 2018. Im November des gleichen Jahres informieren die Betreiber den Guide Michelin, dass das Restaurant wegen einer Sanierung vorübergehend geschlossen werden müsse und im Januar 2019 wieder öffnen solle. Dass das Restaurant zu diesem Zeitpunkt bereits seit Monaten geschlossen ist, wird dem Guide Michelin vorenthalten. Kurz zum Verständnis. Insgesamt ist die alte Vogtei also nur ein Jahr geöffnet. Die sind im Sommer 2017 gestartet und haben dann im Sommer 2018 wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen.
Und das haben sie dem Guide Michelin aber erst im November mitgeteilt.
Im November haben sie es dem Guide Michelin erst mitgeteilt. Und im Frühjahr war der Guide Michelin zuletzt dort.
Krass. Ja, okay, dann waren die schon eine Zeit offen. Also war nicht direkt nach der Eröffnung. Wie du sagtest, dann war das einfach ein glückliches Timing.
Ja.
Als Lars im Februar 2019 in Berlin seinen Michelin-Stern entgegennimmt, laufen im Hintergrund zwar schon länger die Ermittlungen gegen ihn, trotzdem nimmt er die Auszeichnung in der Hauptstadt freudig entgegen.
Das ist so geil, so eine...
Die Audacity, oder? Alter. Einfach sich hinzustellen, zu sagen, ich bin schon ganz geil.
Das ist so krank. Ich finde das so, das ist bei diesen ganzen Hochstapler-Geschichten wirklich immer das i-Tüpfelchen, finde ich. Wenn die sich dann da hinstellen und den Applaus absahen für nichts und wieder nichts, für Luch und Betrug.
Ich meine, ich spiele mal hier den seinen Anwalt. Vielleicht gab es ja Aussicht auf Wiedereröffnung.
Vielleicht hat er ja das Haus verkauft. Ach,
vielleicht hat er ja wirklich
auch
irgendwie saniert. Hat er die Fliesen nochmal, Teppich nochmal neu reingelegt.
Gefunden.
Vielleicht
hat er einen Sponsoren gefunden.
Ja, Becks, schön draußen. Stell dir mal vor, du fährst aus dem anderen Ende von Deutschland nach Köngern in Baden-Württemberg und dann stehst du vor so einem Sternenrestaurant und drauf so ein Becks-Schirm steht. Sorry, müssen auch irgendwie ein bisschen aufs Geld schauen.
Crowdfunding vielleicht auch. Ja, wir schauen mal, ob ihr richtig liegt.
Am Morgen nach der Verleihung melden sich die ersten kritischen Stimmen. Wie kann es sein, dass die alte Vogtei ausgezeichnet wird, wenn sie doch schon seit Monaten geschlossen ist und wohl auch nicht mehr öffnen wird? Der Fall sorgt bundesweit für Aufsehen. Vor allem der Guide Michelin gerät in Erklärungsnot, denn in der öffentlichen Wahrnehmung hat die Geschichte das Potenzial, das Renommee des Restaurantführers zu beschädigen. Also, es wird ja bekannt gegeben, wer dann die Sterne bekommt und natürlich wusste ganz Köngen, dass das Restaurant schon länger geschlossen ist. Da brodelte es. In einer Stellungnahme gibt der Guide Michelin dann schließlich an, dass die Restaurantbetreiber der Alten Vogtei am 22. Februar, also 4 Tage vor Verleihung, in einem Telefonat mitgeteilt hätten, die besagten Renovierungsarbeiten würden sich noch ein bisschen hinziehen, eine Wiedereröffnung sei aber für März 2019 geplant. Die Sache ist die, wenn ein Restaurant schließt, erlischt ein Michelin-Stern. Man kann also vermuten, dass man kurz vor der Verleihung nicht sagen wollte, dass das Restaurant längst geschlossen ist, weil man dann den Stern ja sonst niemals verliehen bekommen hätte.
Aber er selber hat ja gewusst, dass er auch nicht mehr aufmachen wird. Also what's the deal? Er braucht den Stern dann ja nicht mehr.
Vor allem das Ding ist ja, ich meine, der ist jetzt seit einem Dreivierteljahr schon zu und saniert. Das heißt, theoretisch steckt er da Geld rein und hat nicht mal 1 Euro, der da reinkommt.
Ja.
Obwohl er davor schon Probleme hatte, irgendwie den 1. Euro aufzubringen. Ich finde das einfach krass, dass du... Der muss ja an irgendeiner Stelle, der muss ja irgendwo irgendwann mal einen Kredit herbekommen haben.
Nee, der hat ja auch nicht saniert.
Nee, aber du musst ja irgendwann mal, zumindest das Essen und die Mitarbeiter müssen ja irgendwann mal bezahlt worden sein, weil ansonsten wäre der Laden ja schon nach 3 Monaten tot gewesen. Beziehungsweise.
Ja, oder die haben immer alle gekündigt, weil sie ihre Kohle nicht bekommen haben und er hat laufend neue eingestellt.
Aber das ist ganz so war es nicht.
Das ist,
Köngen.
Da musst du ja auch erstmal Personal hinbekommen. Ja. Ist ja auch nicht so, dass sie dir da und die Tür einrennen.
Der hatte auch Spitzenpersonal, ne? Also der hatte total aufstrebende Sous-Chefs und einen total bekannten und total tollen Patissier. Also der hat schon auch mit High-Quality-Menschen gearbeitet, die er anfangs auch noch bezahlt hat.
Aha.
Aha.
Wie lange würde das bei dir dauern, bis die ersten Leute aufs Dach steigen?
Maximal 2 Monate.
Ist das schon mal vorgekommen, dass du meintest, Leute, diesen Monat wird eng?
Das ist ja aber
diesen
wichtig,
Monat
oder?
Wird eng, das gibt so ein paar Leute, die schon richtig lange bei uns sind, die natürlich dann wissen, was Phase ist, auch so Küchenchef, Küchenchefin und so. Die haben schon mitbekommen, dass es teilweise auch mal eng wurde, weil wir halt diesen ultralangen Rechtsstreit hatten. Aber sonst versuchen wir das schon immer alles offen, auch mit dem Team zu kommunizieren, aber dass wir nicht zahlen konnten, kam Gott sei Dank noch nicht vor.
Klopf auf Holz.
Das ist ja, um mal ganz kurz hier Werbung für deinen Podcast zu machen, den ich ja Woche für Woche höre und großer Fan bin.
Ist er wirklich, sagt er jetzt
nicht
nur so.
Ja, sage ich wirklich nicht nur so. Das ist dir ja auch wichtig. Also ich glaube, ne, das ist überhaupt, dass die Leute dann bezahlt sind, das ist erstmal das Wichtigste, weil du natürlich deine Leute auch irgendwie halten möchtest.
Voll.
Es gibt auch eine Folge, in der du einmal offengelegt hast, was du verdienst und zahlst. Ich muss sagen, ich hatte wirklich größten Respekt für dieser Folge, weil das hat man, glaube ich, so noch nie gehört. Und das ist, glaube ich, wirklich gut, um auch mal in Bezug auf so eigenes Restaurant, eigene Küche, einfach mal zu verstehen, es kommt vielleicht auf den ersten Blick viel Geld rein und wie viel dann aber auch wieder rausgeht.
Das ist, kann man sich, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen.
Deswegen so diese Folge vielleicht auch in dem Zusammenhang, da könnte man noch mal reinhören.
Weißt du noch, welche Folge das ist? Wie vielte das war?
Nee,
die
müsste ich mal raussuchen.
Die
können wir in die Shownotes packen.
Ja, sehr gerne. wenn euch interessiert, was eine Fernsehköchin verdienen muss, um zu leben.
Genau.
Fahren wir mal mit der Geschichte fort.
Nachdem also jetzt überall bekannt ist, dass die Alte Vogtei schon lange geschlossen ist, gibt Lars Vollbrecht den Stern nur einen Tag, nachdem er ihn bekommen hat, am 27. Februar wieder ab. Er sagt später: "Ich habe den Stern zurückgegeben, aber ich habe es damals auch so gesehen, dass ich ihn für meine Leistung vor der Schließung erhalten habe." Parallel dazu wird auch bekannt, wo sich Lars Vollbrecht mittlerweile aufhält. Na, was denkt ihr? Wohin könnte er gegangen sein?
Ganz ehrlich, bei dem Gesicht, Mallorca.
Ich hätte es auch gedacht.
Warum?
Boah, möchte ich jetzt nicht zu sagen. Nein, das ist so, keine Ahnung. Also, das ist mein erster Impuls.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Ah, echt? Ja, ihr vermutet ihn auf der schönen Insel. Nee, ist es nicht ganz so weit. Lars lebt bereits seit Sommer 2018 in der Schweiz.
Ich hätte jetzt als nächstes gesagt Schweiz.
Er ist ungefähr zu dem Zeitpunkt der Schließung der Alten Vogtei wegen, ich sag das jetzt mal in Anführungszeichen, Renovierungsarbeiten ins Nachbarland gegangen und will hier einen Neuanfang starten. Fakt ist nur immer noch, in Deutschland warten viele auf ihr Geld.
Die Schweiz ist jetzt auch nicht gerade günstig, ne?
Vor allen Dingen, also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht beim Hören, aber ich dachte beim Recherchieren so, Dude, du hast ja schon was in Deutschland am Laufen, mehr oder weniger, wo viele Leute auf ihr Geld warten, du kannst doch jetzt nicht einfach in einem anderen Land denken, so und hier
mach ich das gleich nochmal.
Mach ich das gerade mal von vorne. Also
Copy-Paste.
Nun ja.
Über Facebook erreichen ihn damals JournalistInnen und befragen ihn zur Schließung des Restaurants. Daraufhin teilt er mit, dass er das Restaurant schließen musste, weil er durch ein baubiologisches Gutachten mit dem Schimmelbefall Stufe 3 keine Konzession mehr erhalten hat.
Mhm.
Einer seiner ehemaligen Mitarbeiter erklärt damals,
das höre ich zum ersten Mal, dass er deswegen schließen musste.
Und auch die Besitzerin der alten Vogtei, also die, die Lars Vollbrecht das Gebäude verpachtet hat, findet nach Beendigung des Vertrags mit Vollbrecht schon schnell darauf einen neuen Pächter. Mit Konzession. Ihr merkt schon, es gibt einige Unklarheiten. Aber bezüglich ein paar Unklarheiten wird nun eine Entscheidung getroffen. Es ist mittlerweile April 2019, 2 Monate nach Michelin-Sternvergabe. Nur wenige Monate, nachdem es viel Wirbel um den Spitzenkoch gab, wird Lars Vollbrecht wegen Betrugs zu 22 Monaten auf Bewährung verurteilt. Wegen mehrerer Betrugsfälle. Bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags habe er seine wahre finanzielle Situation verschwiegen, sagt die Richterin. Er habe behauptet, er erwarte Geld aus dem Verkauf eines Hauses aus der Erbschaft des Kochs. Doch das Elternhaus des 39-Jährigen stand vor der Zwangsversteigerung. Sie wussten, dass das Haus belastet war und sie den Kaufpreis nicht bezahlen konnten, sagt die Richterin. Der Staatsanwalt fordert für den Mann 2 Jahre Haft auf Bewährung. Der 39-Jährige habe eine erbärmliche Lügengeschichte erzählt und alles getan, um den Sachverhalt zu verschleiern.
Ich wusste gar nicht, dass das Wörter sind, die man im Gericht verwendet.
Ja, das sind auch nur Menschen, Flo.
Du erbärmlicher Hund, du.
Von einer Zwangsversteigerung wird man nicht überrascht, sagt der Ankläger. Der Anwalt des früheren Spitzenkochs sagte, dieser sei in die ganze Sache hineingeschlittert. Er ist Koch und kein Geschäftsmann.
Also, Restaurant weg, Stern weg, Lars verurteilt.
Meint Lars ihr, auch weg.
Lars auch weg, ja, stimmt schon. Meint ihr, er ist da wirklich nur so hereingeschlittert?
Nein. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich möchte das Haus meiner Eltern verkaufen, um dafür den Kredit oder die Pachtablöse zu bezahlen, dann checke ich natürlich, okay, kann ich das Haus verkaufen? Und ich unterschreibe ja so einen Vertrag erst, wenn ich weiß, wo ich die Kohle herkriege. Und das ist ja sein eigenes Verschulden. Er selber hat ja den Pachtvertrag unterschrieben, ohne zu wissen, woher er das Geld nehmen soll.
Haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, was Lars davor gemacht hat?
Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Der hat 2 verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich will nichts Falsches sagen, was komplett anderes. Also der kam aus einem ganz anderen Bereich. Aber er war jetzt auch nicht sowas wie Finanzberater oder so.
Ja.
Ne?
Also, weil das ist halt immer das ist ja eins der größten Probleme, sage ich jetzt mal, von Köchen, Köchinnen, die sich selbstständig machen wollen. Und das ist auch mein größtes Problem, weil ich bin alles andere als eine Geschäftsfrau. Man lernt natürlich, sich irgendwann so ein bisschen als Geschäftsfrau zu verhalten, sage ich jetzt mal. Aber ich bin Köchin mit Leib und Seele und das ist ein kreativer Beruf und ich bin auf jeden Fall ein haptischer Mensch und ich kann nicht gut und still im Büro sitzen und ich hasse es, mich mit Steuern auseinanderzusetzen, um Lizenzen zu beantragen und Verträge zu verhandeln, auszuhandeln, mich mit Lieferanten abzuschlagen. Und deswegen braucht man, wenn man schon weiß, es gibt natürlich auch Hybriden, sage ich jetzt mal, ne? Denen liegt das beides. Aber wenn man weiß, dass es einem nicht liegt, dann brauchst du natürlich einen Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin an deiner Seite. Mhm. So, weil ich kann mich ja auch nicht 2 teilen, 3 teilen und ich habe es auch einfach nicht in mir. So. Und deswegen finde ich diese Aussage extrem schwach, weil wenn du sagst, du möchtest eine GmbH gründen oder dich selbstständig machen, dann musst du natürlich entweder dir das Wissen aneignen oder dich darum kümmern, dass es irgendjemand anders mitbringt.
Was ich mich nämlich gefragt habe, ist, ob er schon davor irgendwo weggerannt ist. Weißt du, ob sozusagen der Kochweg schon der Plan B war.
Ich habe leider nur eine einzige Quelle dazu gefunden, dass er, bevor er hierfür verurteilt wurde, schon 2 andere Male wegen Betrugs zumindest ein Gerichtsverfahren hatte. Mhm. Da das aber, also man braucht ja mindestens 2 unabhängige Quellen, die das Gleiche belegen, habe ich das jetzt nicht mehr reingenommen, weil ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt wirklich so stimmt. Und trotzdem erweckt das halt alles den Eindruck, so als wäre er nicht einfach da reingeschlittert. Also man kann wahrscheinlich schon sagen, dass er hier und da ein bisschen naiv war oder einfach unwissend und sich auch nicht genug informiert hat. Und
das auf jeden Fall.
Aber es ist ja nicht so, als hätte eine einzige Person auf Geld gewartet, weil Lars irgendwie einen Fehler gemacht hat, sondern
wir waren auch schon in vielen Entscheidungen naiv und wir haben auch schon extrem viel Lehrgeld bezahlt und wir haben auf jeden Fall unsere Lektionen gelernt, aber wir haben aus den Lektionen gelernt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wenn ich schon 2 Schuldiger, wie sagt man?
Weißt Gläubiger.
So? Gläubiger offen habe sozusagen, dann kaufe ich ja nicht noch mehr.
Mhm. Ja.
Das ist halt so das Ding.
Und jetzt Bezug nehmt auf den Michelin-Stern. Der war jetzt natürlich nicht Gegenstand des Gerichtsverfahrens, aber...
Ich finde, das ist einfach, das hat was mit Anstand dann zu tun, dass du natürlich eben in dieser Szene, wenn du weißt, so, ich habe dir seit einem Dreivierteljahr zu, ich werde auch nicht mehr aufmachen, das wusste
er
zu dem Zeitpunkt.
Dass er noch die Eier hat, sich hier an dieses Pult, an diesen Tisch dazu stellen, auf die Bühne zu gehen und das wirklich anzunehmen, das ist ja knallhart.
Und das finde ich ist, genau, das ist kein Betrug im gerichtlichen oder im strafrechtlichen Sinne, aber das ist halt
menschlich auch einfach extrem verwerflich, fraglich.
Ist, weil da sitzen Leute, die sich halt wirklich den Arsch abarbeiten und vielleicht irgendwie mit wenig Minus vielleicht irgendwie durchs
Jahr
kommen.
Und weißt du was, wahrscheinlich kann er sogar richtig gut kochen, das ist das Traurige daran. Mhm.
Ja, ich denke auch.
Kann ich sagen, ich habe jetzt einige Gerichte gesehen, er hat ja auch in unterschiedlichen Restaurants gearbeitet, man konnte das alles schon auch ein bisschen zurückverfolgen. Das sah schon alles ziemlich lecker aus, kann man schon sagen, ja. Also
das heißt, wenn du mal wieder einen Küchenchef suchst,
dann rufe ich Lars
an. Dann ruf doch mal an.
Ja, das ruf ihn doch einfach mal an.
Ich rufe ihn einfach mal an.
Ich kann dir die E-Mail-Adresse geben, also er hat sich bei mir bis heute nicht zurückgemeldet, weil
du hast ihn gefragt.
Ich hätte es schon cool gefunden, wenn er auch mal seine Geschichte erzählt hätte, ne? Weil er hat sich sehr
Leute
wenig,
nicht.
Nee, er hat sich überhaupt sehr wenig in der Öffentlichkeit dazu gemeldet. Aber ich dachte, wie geil wäre es, wenn ich euch irgendwie damit überraschen würde, dass Lars auch noch ein, zwei Takte dazu zu sagen gehabt hätte. Hat er leider nicht. Naja, vielleicht hört er ja die Folge.
Dann machen wir eine Nachbearbeitung.
Der googelt sich bestimmt immer selber. Dann findet er die neue Folge.
Okay, ja. Wollt ihr wissen, was danach noch passiert ist? Weil die Geschichte ist noch nicht ganz vorbei.
Ja, natürlich.
Mhm. Lars Vollbrecht ist nun also verurteilt, aber auf Bewährung. Das heißt, er ist nicht in Haft, sondern erhält die Möglichkeit, in einem festgelegten Zeitraum unter Beweis zu stellen, dass er keine weiteren Straftaten begeht. In der Schweiz, genauer gesagt in Chur, will er jetzt neu anfangen. Allerdings wird ihm dort eine Betriebsbewilligung verweigert, was mit seiner Bewährungsstrafe zu tun haben soll. Der Plan geht also nicht auf. Der Traum vom Neuanfang in der Schweiz zerplatzt. Vor Gericht und auch hinter den Kulissen hat Lars sich bei allen Gläubigern entschuldigt, gibt er an. Das Geld soll ebenfalls zurückgezahlt werden. Laut eigenen Angaben sollen einige schon befriedigt worden sein. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, oder wie sagt man so schön. Mittlerweile arbeitet Lars wieder als Küchenchef in einem deutschen Restaurant.
Namens?
Hohe Düne. Auf Jüst. Ja, er ist wieder in charge. Also er ist Küchenchef. Er ist jetzt nicht mehr der Pächter, aber er ist Küchenchef.
Das heißt, wenn man herausfinden möchte, ob er wirklich so gut gekocht hat, dann kann man das tatsächlich tun.
Es ist allerdings nicht mehr so gehobene Haute Cuisine-Küche, sondern es ist jetzt, glaube ich, vielleicht würde man sagen, nordische Küche mit Pfiff oder sowas, wisst ihr?
So steht das höchstwahrscheinlich auch auf der Karte in Jüst. Ist Jüst eine von diesen hier Borkum und sonst was Inseln?
Ich glaube schon.
Ja, da.
Ist
da,
ja so gar nicht mein Brit da oben.
Nee.
Hast du nicht vorhin auch noch über die Nord- und Ostsee ein bisschen abgelästert?
Ja, ich hasse Hamburg, aber das ist
was?
Ein eigener
ja,
Podcast.
Das ist wirklich furchtbar. Dieser Mann ist nicht von dieser Welt.
Ihm ist wohl zu heiß.
Ja, zu Recht. Gut, das war der kometenhafte Aufstieg und der kometenhafte Abstieg des Spitzenkochs Lars Vollbrecht. Der Mann wurde verurteilt, seine Bewährungsstrafe ist mittlerweile vorbei und er kann jetzt hoffentlich ein befreites und vor allen Dingen ehrliches Leben führen. Das wünschen wir ihm, würde ich sagen.
Ich wünsche es ihm von ganzem Herzen.
Und es klingt ehrlich gesagt so, als hätte sich das alles wieder in Bahn gefunden, weil wenn er gut kochen kann, was er ja offensichtlich konnte und immer noch kann und irgendwo Küchenchef ist und jemand die Sachen ordentlich bezahlt, die er da verkocht.
Ich frage mich, wie der menschlich wohl so ist.
Ja.
Ich habe ihn in keinem einzigen Bewegtbildformat oder so gesehen.
Auch nicht die Preisverleihung von...
Da sieht man ihn, wie er kommt und die Hände schüttelt. Das war's.
Also. Crazy.
Aber jetzt ist so Michelin-Stern und so Auszeichnungen gar kein Thema mehr für dich.
Nee, gar nicht. Es ist überhaupt nicht. Ihr müsst euch ja vorstellen, in den 20ern, also als ich meine 20er hatte, das ist ja so die Zeit, wo du dann als junge Köchin, als junger Koch sozusagen von von Restaurant zu Restaurant gehst und dich ausbildest und quasi dir deinen eigenen Namen machst. Und diese Zeit hatte ich nicht, weil ich nach dem Sterne-Restaurant quasi eigentlich meine Kochkarriere an den Nagel gehängt habe. Und ich bin jetzt einfach eine solide Grundköchin. Ich kann, was ich kann und das kann ich auch gut, aber ich bin nicht in der Sternewelt zu Hause. Und deswegen versuche ich das jetzt auch. Ich versuche da nicht irgendjemand zu werden oder zu sein, der ich nicht mehr sein kann und möchte. Ja, vielen Dank für diese tolle, spannende Geschichte.
Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gut gefallen. Wenn ja, aktiviert gern die Glocke, schreibt eine Bewertung bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und schaut auch gern bei Insta vorbei, denn da gibt's noch Begleitmaterial zu dieser Folge.
Wenn ihr Lars tief in die Augen schauen wollt, dann schaut mal bei Instagram
vorbei. Ja, der hat auch ein öffentliches Instagram-Profil.
Den verlinkt man natürlich dann bei uns.
Ich weiß nicht.
Geil.
Aber, ja, das war's.
Tschüss, danke.
Tschüss. Danke, tschüss.
Food Crimes – Was schmeckt dahinter? Ist eine Produktion von Storyhouse Productions.